Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Bonjour, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Micro Europa, einem Zusammenschluss von Uniradios aus ganz Europa. Ich bin Leonie Maschke. Heute präsentieren wir euch einen bunten Mix vom Besten aus dem vergangenen halben Jahr. Wir hätten da zum Beispiel einen spannenden Beitrag über Hinduismus und wir lernen etwas über die Chancen der zweiten Generation von Arbeitsmigranten in der Region. Gleich nach den Pie Tasters mit Without You hört ihr einen Beitrag über den Alltag von ausländischen Basketballspielern bei den Tübinger Walter Tigers.
I said I tried, my heart is but in vain. Got my house, but I lost my home. I said without you I'm all alone. Got my bed but I can't sleep, because your love I just can't keep. Got two license but I got no car. I said without you I won't get far. Got the phone but you don't call. Just want to say forget it all. I got burned and I lost my pride. I said without you right by my side. Got to job but I make no pay. I said it doesn't matter anyway. Got no girl to spend it on. I said without you my love goes some reason ain't coming back no more. You said you'd always love me, love me, love me. The words you said keep a ringing in my head, revolving around and I'm bringing me down. I can't replace a memory of you, love you, love you. But I lost my home. I said without you I'm all alone. Got my bed but I can't sleep, because your love I just can't keep. Got two license but I got no car. I said without you I won't get far. Got the phone but you don't call. Just don't want to say forget it all. I got burned and I lost my pride. I said without you right by my side. Job, but I make no pay. I said it doesn't matter anyway. Got no girl to spend it on. Said without you, my love goes on. Without you, without you, my love goes on. Without you, without you, without you, my love goes on.
Kaum eine Sportart wird so sehr mit den USA in Verbindung gebracht wie Basketball. Inzwischen aber vielleicht die internationalste Sportart überhaupt. Allein bei den Tübinger Walter Tigers sind Spieler aus 4 Nationalitäten im Einsatz. Unter ihnen Radovan Marković aus Serbien. Jessica Novak berichtet.
Welcome to the Tigers.
Samstagabend 20 Uhr, die Tübinger Paul-Horn-Arena. Wenn die Walter Tigers Tübingen hier ihre Heimspiele in der Basketball-Bundesliga austragen, jubeln die Zuschauer Spielern aus 4 Nationen zu. Einer von ihnen ist seit Oktober 2010 Radovan Marković. Der 28-jährige Serbe verbrachte schon einmal eine Spielzeit in Deutschland, bei den Telekom Baskets Bonn.
It was
Es war die wahrscheinlich beste Zeit meines Lebens und mir war dann auch schnell klar, dass ich meine Karriere gerne hier in Deutschland beenden möchte.
Markovic war angetan von den professionellen Bedingungen in Deutschland, konnte sich in der Bundesliga aber zunächst nicht durchsetzen. Nach 5 Jahren in seiner Heimat ist er jetzt wieder zurück und froh, die Bedingungen in Serbien hinter sich gelassen zu haben.
Die Gehälter sind dort viel niedriger als früher und die Spieler werden auch nicht pünktlich bezahlt. Und von dem wenigen Geld muss dann möglicherweise die ganze Familie leben.
In Deutschland kann er sich dagegen auf ein pünktliches Gehalt verlassen, bekommt vom Club eine Wohnung und ein Auto gestellt. Kein Wunder also, dass sich Markovic hier rundum wohlfühlt.
Ich mag es hier, weil Tübingen eine Studentenstadt ist mit einem wunderschönen Stadtzentrum und einer großartigen Geschichte. Ich habe hier einfach alles gefunden, was ich brauche.
Und Markovic selbst wird auch gebraucht. Als Fußballnation hat Deutschland einfach viel zu wenige Nachwuchsspieler auf Bundesliga-Niveau. In den USA und Osteuropa gibt es dagegen ein Überangebot an guten Basketballern. Das hat Konsequenzen, sagt Tigers-Manager Robert Wintermantel.
Ich kriege täglich 5 bis 10 E-Mails, wo mir Spieler angeboten werden. Also da gelten einfach die Gesetze des Markts.
Der Manager ist auf die vergleichsweise günstigen ausländischen Spieler angewiesen. Den Wegfall der Ausländerbeschränkung nach einem Gerichtsurteil von 1996 sieht er trotzdem kritisch.
Ich war ein ganz großer Gegner dieser Öffnung des Markts, weil ich einfach glaube, dass da viele Talente in den Jahren auch verloren gegangen sind.
2010 hat die Liga deswegen den Verein vorgeschrieben, mindestens 5 deutsche Spieler im Kader zu haben. Eine Regelung, die Wintermantel zwar in der Vereinskasse zu spüren bekommt, dennoch unterstützt er sie, unabhängig von den Folgen für seinen Club.
Wenn das am Ende bedeutet, dass Tübingen deswegen absteigt, dann ist das sehr schade. Aber ich glaube, man muss dann auch das Große und Ganze sehen. Und da ist einfach wichtig, dass deutsche Talente gefördert werden. Und es ist ja auch so, dass ein deutscher Spieler eher bereit ist, längerfristig beim Verein zu bleiben. Und das alleine schafft auch Identifikation.
Die deutschen Spieler werden durch die Quote noch begehrter und wertvoller. Deswegen profitieren sie auch finanziell. Nicht ungerecht, sondern dringend notwendig, findet Tigers Aufbauspieler Nikolai Simon.
Das ist ja letztendlich dann auch ein guter Anreiz für junge Spieler, Profi zu werden. Es macht Sinn, dass ich jeden Tag trainiere, dass ich auf das und das verzichte und davon auch finanziell was zurückbekomme.
Für ausländische Spieler wie Radovan Markovic wird ein Wechsel nach Deutschland dagegen immer schwieriger. Dass er die Quote kritisch sieht, hat aber andere Gründe.
Das System ist für junge Spieler nicht gut. Man bräuchte mehr gute Trainer an kleineren Schulen. So fehlt die Grundlage, auf der man mehr gute einheimische Spieler ausbilden könnte. Und das ist der Hauptgrund, warum sie überhaupt Spieler aus dem Ausland holen müssen.
Ist eine Quote für deutsche Spieler also erst sinnvoll, wenn genug guter Nachwuchs ausgebildet ist? Oder braucht es die Quote, um dem Nachwuchs überhaupt erst einen Anreiz zu bieten? Während diese Frage noch nicht beantwortet ist, steht schon die nächste Forderung im Raum. Spielzeitgarantie für Deutsche. Mindestens ein Deutscher soll immer auf dem Parkett stehen. Für ausländische Profis wie Radovan Markovic könnten die Zeiten also noch schwieriger werden.
Jeden Tag schwimmt das Glück über den Ozean und die Liebe, die fährt mit da an Bord. Jeden Tag legt ein Schiff hier am Hafen an, doch die Liebe, sie schwimmt weiter, schwimmt fort, macht dir nichts draus zwischen Hamburg und Tahiti. Schwimmt die große, große Liebe, doch die große Liebe gibt's ja nur im Traum, nur im Traum. Denn da draußen weiß ja keiner, dass hier auf Haiti einer auf die große Liebe wartet. Und die große Liebe schwimmt vorbei, immer an der Nase, vorbei. Doch dann nachts kommt das Glück zu mir wunderbar. Über Nacht träumt man so gern vom Glück.
Aber Träume sind Träume und sind nicht wahr. Und allein bleibt man wieder zurück. Macht dir nichts draus. Zwischen Hamburg und Tahiti schwimmt die große, große Liebe. Doch die große Liebe gibt's ja nur im Traum, nur im Traum. Denn da draußen weiß ja keiner, dass hier auf Haiti einer auf die große Liebe wartet. Und die große Liebe schwimmt vorbei, immer an der Nase vorbei. Da draußen weiß ja keiner, dass hier auf Haiti einer auf die große Liebe wartet. Und die große Liebe schwimmt vorbei, immer an der Nase vorbei.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. So long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all.
Für alle, die es jetzt nach Velvet Underground immer noch nicht begriffen haben, der Sonntagmorgen ist vorbei, es ist schon Nachmittag, also raus aus den Federn.
Mikro Europa.
Sounds. Interessen.
Interessant.
Interessant.
Interesting.
Frauen sind auf dem Vormarsch, auch im Sport. Man denke nur an die Frauenfußball-WM in Deutschland vor ein paar Wochen. Doch nach wie vor kämpfen Sportlerinnen neben dem Belächeln ihrer Fähigkeiten mit dem anhaltenden Sexismus im Sport. Zwei Reportern in England ist ihr Spott über eine Linienrichterin beim Fußball zum Verhängnis geworden. Sie verloren wegen ihrer sexistischen Äußerungen ihre Jobs. Unsere Mikro-Europa-Korrespondenten von der London City University haben sich mal mit diesem Vorfall befasst. Simon Pleikis hat den Beitrag für uns übersetzt und neu eingesprochen.
Nachdem die Äußerungen der Sportmoderatoren an die Öffentlichkeit gelangt waren, erfolgte der Rauswurf. Aber manche Sportlerinnen sagen, dass die Moderatoren keine Ausnahmen sind, wie Becky, Kapitänin einer Basketballmannschaft. Sie denkt, dass man auch zu empfindlich sein kann.
Ich glaube, dass Political Correctness inzwischen wirklich übertrieben wird. Damit meine ich, man muss doch vernünftig bleiben. Man kann so niemandem einfach das Wort verbieten. Das ist eine Art Bevormundung. Wir müssen den beiden ihre eigene Einstellung zugestehen, so sehr sie uns auch gegen den Strich geht. Deswegen dürfen sie nicht ihren Job verlieren, denn ihre Einstellung ändert nichts daran, dass sie ihren Job machen. Aber die Gedanken sind frei. Jetzt wurden sie gefeuert und bekommen halt irgendwo anders einen Job. Das löst das Problem des Sexismus im Sport aber nicht. So hat man die Symptome gelindert, aber nicht die Krankheit. Man hat das Problem nicht an der Wurzel gepackt. Davon hat keine Frau etwas.
Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, es ist wichtig zu zeigen, dass wir solche sexistischen Äußerungen leid sind. Elizabeth Day schreibt für den Guardian Observer ihre Meinung: Frauen fällt es heute schwer zu unterscheiden, ob etwas witzig oder sexistisch gemeint ist.
The UK has made terrific strides in terms of gender equality over the last 30 or 40 years.
Was die Gleichberechtigung angeht, hat Großbritannien in den vergangenen 30 oder 40 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Aber in einer unterschwelligen Form erleben wir Sexismus immer noch. Er existiert in unserem Alltag, ohne dass wir ihn zwangsläufig immer erkennen. Ich glaube, dass viele Frauen das einfach hinnehmen und nicht mehr unterscheiden können, ob etwas einfach nur ein Witz ist oder doch einen abwertenden Unterton hat. Und jetzt gab es den Aufruhr um die beiden Sportmoderatoren, die sehr herablassend über eine Linienrichterin und ihre Kenntnisse der Abseitsregeln gesprochen haben. Ich würde Sexismus so definieren: Wenn jemand aus einer Machtposition heraus so etwas über jemand in einer schwächeren Position sagt, dann ist das Sexismus. Aber befinden sich beide auf Augenhöhe oder macht eine Frau einen Witz über eine andere Frau, dann ist das kein Sexismus, weil es nicht so einen großen Schaden anrichtet. Hat dagegen eine Führungskraft diese Einstellung, wird diese institutionalisiert und kann viel kaputt machen.
Die beiden Sportjournalisten haben in weniger als 3 Wochen neue Jobs angeboten bekommen. Und das, obwohl es auf ihre öffentlich gemachten Äußerungen heftige Reaktionen gab.
Hey, Supergirl! Hey, hey! With your fine feathered friends, Supergirl!
Tübinger Black Cat Bow mit Zimmer jetzt 3 von 1983. In den 50er Jahren kamen die ersten Gastarbeiter aus Italien, Spanien und der Türkei nach Deutschland. Für den Wiederaufbau der Bundesrepublik und für das Wirtschaftswunder haben die Arbeitsmigranten einen sicher entscheidenden Beitrag geleistet. Viele von ihnen sind hier geblieben und haben sich ein neues Leben aufgebaut. Mittlerweile leben sie in der dritten oder sogar schon vierten Generation hier und haben sich in Deutschland integriert. Trotzdem sind manche Probleme geblieben. Kulturelle, religiöse und soziale. Unsere Reporterin Mira Kessler über Chancen der sogenannten zweiten Generation.
Die Zahnarztpraxis Hagenlocher in Ostfildern. Der Boden im Empfangsraum ist sonnengelb. Durch milchige Glastüren der Behandlungszimmer schimmert Tageslicht. An den gelben Wänden hängen bunte Blumenbilder und es riecht nach Grapefruit und Zitrone. In einem Behandlungszimmer arbeitet Syre Seker. Sie ist Zahnarzthelferin in der Praxis.
Haben Sie irgendwelche Beschwerden?
Mhm.
Keine. Dann gucke ich mal, wie es aussieht.
Syre wurde vor 29 Jahren in der Türkei geboren. Ihr Vater kam mit seiner Familie nach Deutschland, um zu arbeiten. Damals war sie 12 Jahre alt. Die Grundschule hatte Syre in der Türkei gemacht. In Deutschland besuchte sie 6 Monate eine internationale Vorbereitungsklasse. Danach kam sie direkt in die Hauptschule. Sie kannte niemanden und konnte kein Wort Deutsch.
Es war hart, es war wirklich eine harte Zeit. Vor allem, man ist in der Pubertät und man möchte einen Freundeskreis aufbauen, aber ohne Sprache geht gar nichts. Und das war dann das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, wenn du Freunde haben möchtest, wenn du in der Schule gut sein möchtest, dann musst du zuerst die Sprache können.
Nachmittags, abends, wann immer Syre konnte, hatte sie gelernt. Ihren Hauptschulabschluss schaffte sie mit 1,2. Nach der Berufsschule begann sie ihre Ausbildung in der Zahnarztpraxis und wurde direkt übernommen. Doch Syres Lebenslauf ist nicht typisch für Migranten der zweiten Generation. Besonders für Jugendliche mit Migrationshintergrund gestaltet sich der Weg in die Berufsausbildung schwierig. Bei Frauen haben rund 46% keine Berufsausbildung. Dies ist fast 3-mal so hoch wie bei weiblichen Nichtmigranten. Auch Syres Mutter arbeitete nicht. Die Eltern nahmen sich vor, dass sie nach einigen Jahren in ihr Heimatland zurückkehren würden. Doch Syre wollte in Deutschland bleiben. Mit 17 Jahren entschied sie sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.
Wo meine Eltern da überlegt haben, vielleicht doch nach Türkei zu gehen, aber ich mich hier schon mit meiner Ausbildung eigentlich ganz gut eingelebt habe, wollte ich die deutsche Staatsangehörigkeit für mich auch als Sicherheit, dass man mir nicht sagen kann, du musst jetzt mit uns mitkommen oder du musst das machen, was wir wollen.
Für Syrer ist Deutschland zu einer Heimat geworden. Hier ist ihre Familie, hier hat sie Freunde und arbeitet sie. Doch als sie mit 12 Jahren nach Deutschland kam, war es für sie und ihren Bruder anfangs schwierig, die andere Kultur kennenzulernen.
Dadurch, dass meine Mutter immer mit türkischen Familien zusammen war, sind wir eigentlich nach türkischer Kultur aufgewachsen. Egal, ob es die Feste waren, egal, ob wir Verwandte besucht haben, wir waren immer unter türkischen Familien. Und ich kannte halt es nicht anders. Erst als ich dann in der Pubertät war und auch deutsche oder ausländische Freunde hatte, habe ich die anderen Kulturen kennengelernt.
Heute ist Syre in beiden Kulturen zu Hause. Sie feiert türkische Feste wie das Opfer und das Zuckerfest, aber auch Ostern und Weihnachten. Ihre Eltern haben die Integration nicht geschafft. Das ist häufig in der ersten Migrantengeneration. Die sozialen Netze sind überwiegend auf das ethnisch gleiche Umfeld begrenzt. Doch Syres Meinung nach hätten sich ihre Eltern mehr öffnen können.
Die wollen es halt einfach machen. Mein Vater geht morgens arbeiten bis abends. Seine Arbeitskollegen sind auch Türken. Die unterhalten sich in der Arbeit meistens auch türkisch. Und meine Mutter macht es sich halt auch einfach, indem sie sagt, ich bin nur zu Hause unter türkische Frauen, wenn ich habe nie die Möglichkeit.
So steht Syre im Spagat zwischen den Generationen, zwischen Tradition und Emanzipation. Seitdem sie selbst Mutter geworden ist, macht sie sich auch Gedanken über die Integrationschancen ihrer Tochter.
Bei uns zu Hause wird mehr Deutsch gesprochen, dass sie einfach mit der deutschen Sprache auch aufwächst, dass sie später nicht wie ich in der Schule Schwierigkeiten hat, dass sie sich einfach hier zu Hause fühlt.
Syres Tochter ist nun in der 3. Generation von Migranten. Ihre Zukunft sieht gut aus. Von Generation zu Generation verbessert sich die schulische und berufliche Integration. Syres Vater war Gastarbeiter. Syre selbst hat einen Berufsabschluss. Ihre Tochter wird vermutlich studieren.
Hallo, merhaba ben Sertab.
Yeah.
şekerim boşta gitsin. Ama yetmez, ben karar verdim ömür boyu. O benim güle güle şekerim boş kadınsın. Ama yetmez, ben karar verdim ömür boyu. O benim
güle güle şekerim,
güle güle şekerim.
Alo? Aa, kapattı.
Nach diesem beschwingten Lied von Sertab Erener fliegen wir nun von Deutschland und der Türkei rüber nach Indien, dem Land der Gurus, der Farben und der heiligen Kühe. Fast 80% der 1,2 Milliarden Inder praktizieren die Religion des Hinduismus. Immerhin weltweit das drittgrößte Glaubensbekenntnis. In Deutschland ist über den Hinduismus allerdings nicht so viel bekannt. Hier leben ja auch nicht mal 100.000 Hindi. Mikroeuropa-Reporterin Hanna Spanhill hat sich mit dieser Glaubensrichtung einmal näher befasst.
Hinduismus. Wenn man das hört, denkt man vielleicht an indische Tempel, an Spiritualität, Gurus oder bunte Gottheitsbilder. Der Hinduismus gilt als die älteste der lebenden Religionen. Er ist eine Mixtur aus vielfältigen religiös-spirituellen Praktiken, Ritualen, einer Unzahl an Gottheiten und Überlieferungen. Scheinbar unüberschaubar. Den Hinduismus gibt es daher eigentlich auch gar nicht, erklärt Stefan Schlensock von der Stiftung Weltethos in Tübingen.
Es gibt den Hinduismus nicht als einheitliches System. Warum nicht? Es gibt kein Lehramt im Hinduismus. Es gibt ja auch keine Stifterfigur im Hinduismus. Es gibt keine Grundbotschaft, mit der diese Religion begründet wäre, wie etwa im Islam, im Christentum, im Buddhismus. Ja? Der Hinduismus ist, wenn man so will, wie ein Flusssystem, das aus vielen, vielen kleinen Rinnsalen sich sammelt und dann immer mehr zum Fluss verdichtet. Und deswegen gibt es da kein großes rotes Band im Sinne einer einheitlichen Lehre.
Die Wurzeln des Hinduismus liegen vermutlich in der sogenannten vedischen Periode, mindestens 3500 Jahre zurück. Doch darüber ist wenig bekannt. Viele zentrale Glaubensvorstellungen, Schriften, Praktiken und Götterbilder entstanden dann erst ab etwa 500 vor Christus, bevor später der Islam lange Zeit starken Einfluss auf Indien und seine Kultur nahm. Seit dem 19. Jahrhundert begann mit dem Neo-Hinduismus eine Erneuerungsbewegung und Rückbesinnung auf alte Werte und spirituelle Rituale des Hinduismus. Durch die Geschichte hindurch wurde der Hinduismus von verschiedenen Persönlichkeiten geprägt, von Kulturen beeinflusst und regional weiterentwickelt. Doch trotz seiner Vielfalt lassen sich auch zentrale Grundgedanken des Hinduismus fassen.
Die Grunderkenntnis ist, dass es einen großen kosmischen Urgrund gibt, der alles trägt. Dieser kosmische Urgrund ist Teil meiner selbst und ich selber bin Teil dieses kosmischen Urgrundes. Das heißt, wenn ich diesen Urgrund erfahren, erkennen möchte, dann muss ich ganz tief in mich selber hineingehen. Das zweite große Thema im Hinduismus ist, dass sich das Göttliche dem Menschen eben auch erschließt, offenbart, öffnet durch verschiedene Erscheinungsformen. Und das dritte große Thema ist im Hinduismus, dass eben der Mensch seinen Ort im Universum irgendwo hat und den auch erkennen muss und sich daran weiterentwickeln kann.
Auch im Hinduismus gibt es grundlegende Werte wie Menschlichkeit und Ehrlichkeit, aber auch spirituelle Reinheit spielt eine große Rolle. Zentral im Hinduismus ist vor allem auch der Glaube an den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt und die Möglichkeit der Erlösung durch Anhäufung von positivem Karma, also gutem Handeln, das dann auch positive Folgen für den Menschen haben wird. Sich an die Werte des Hinduismus zu halten, ist für einen guten Hindu elementar. Das weiß auch Sandeep Chopday aus Ahmedabad in Indien.
Es ist wichtig, als Mensch gute Dinge zu tun, damit man nicht als irgendeine Kreatur wiederkehrt, sondern die Moksha erreicht, die Erlösung vom irdischen System. Was Moksha aber genau ist, weiß niemand so wirklich. Man wird sehr nahe bei Gott sein und in voller Zufriedenheit und Wohlstand leben.
Für jedes Anliegen, das man als Hindu so hat, gibt es eine Gottheit. Ganesha beispielsweise, der Gott mit dem Elefantenkopf. Er steht für Neuanfang. Drei Hauptgötter gibt es eigentlich, Brahma, Shiva und Vishnu. Und viele der anderen Götter gelten als Manifestationen dieser drei. Beinahe jedes Dorf hat aber zusätzlich auch seine ganz eigenen Gottheiten, meist Lokalheroen, die irgendwann zum Gott stilisiert wurden.
Für mich ist es sehr schwer. Was ich glaube, ist, dass diese Götter vielleicht große Persönlichkeiten der Geschichte sind und dass sie nach einer gewissen Zeit zu Göttern wurden. Manche gute Menschen beispielsweise. Ich glaube auch, dass Mahatma Gandhi irgendwann zu einem Gott gemacht wird. Also ich bin jedenfalls immer verwirrt, zu welchem Gott ich jetzt beten soll.
Was das Religiöse angeht, sind Hindus sehr frei. Jeder Gläubige kann selbst entscheiden, welche Gottesfigur er anbetet oder welche spirituellen Praktiken er ausüben will. Im sozialen Leben allerdings sind die Anhänger des Hinduismus sehr eingeschränkt, denn die Entwicklung der Religion ist eng verbunden mit dem Kastenwesen. Noch einmal Stefan Schlenzog.
Wenn einer in einer niederen Kaste jetzt geboren ist oder lebt, dann ist das ein Resultat aus früheren Existenzen. Das heißt, man geht schon davon aus, dass der Ort im Leben auch mit einem Produkt dieser Reinkarnation, also dieses Karma, was ich in mir angehäuft habe, ist. Und da liegt das Problem der Geschichte. Dieses Kastenwesen wurde über die Jahrhunderte immer wieder ganz stark auch zur Ausgrenzung von bestimmten Gruppen verwendet. Großes Problem sind die sogenannten Kastenlosen, die Unberührbaren, die außerhalb des Systems sind, all diese Menschen, die entweder unreine Tätigkeiten verüben und so weiter. Man hat viele Versuche unternommen im Laufe der, vor allem in der Neuzeit, dieses System zu reformieren. Das ist nur zum Teil gelungen. Man hat es formal abgeschafft. Es ist da in den Köpfen und Herzen der Menschen.
Und auch die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und arrangierte Ehen hängen mit dem Kastenwesen und somit auch mit dem Hinduismus eng zusammen. Und dennoch, die Religion wird in Indien eigentlich kaum in Frage gestellt. Mehr als 80% der Bevölkerung sind in Indien Hindus. In Deutschland hat der Hinduismus dagegen nur etwa 100.000 Anhänger. Brigitte Löhr forscht in Tübingen am Asien-Orient-Institut über indische Religionen in der Region.
Hier in Tübingen gibt es eine ganze Reihe von hinduistischen Gruppierungen oder Gruppierungen, die aus dem Hinduismus kommen, und dafür interessieren sich dann eher westliche. Zwischen 6 oder 8, 10 solche Gruppierungen gibt es hier. Und ja, die versammeln sich eben regelmäßig, haben ihren festen Ort und machen ihre hinduistischen Rituale. Es sind oft Gesänge, also es ist immer mit Musik. Und dann, also es gibt speziell jetzt aus diesem hinduistischen Bereich ein vehementes Verlangen, sich abzusetzen von Religion und nur irgendwie spirituell zu sein.
Wenn sie mit ihren Studenten zu den hinduistischen Gruppierungen in Tübingen forscht, dann ist das eher ein Mitmachen, ein Erfahren, sagt Brigitte Löhr. Denn im Hinduismus geht es nicht in erster Linie um Glauben, sondern um Erfahrung. Für einen Hindu steht weniger die Bekenntnis zu einem bestimmten Glaubensinhalt im Vordergrund, sondern die spirituelle Praxis.
When you've fallen awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say, well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song, if you wait then you play it, I will feel. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song,
Love's a love song. Love's a love song. We will meet in the sweet light of dawn. As the Baker Street train spills your pain all over your new dress. And the symphony sounds on the ground, but you wanted you a rest. Well, don't you squeal as the needle grinds you under the wheels. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. But the tune ends too soon for us all.
Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Geht mal in euren nächsten Supermarkt zum Beispiel. Für jedes Haarproblem gibt es mindestens 10 Shampoos von verschiedenen Marken. Und sobald ein Apfel in der Obstabteilung etwas angeschlagen ist, fliegt er in die Tonne. Viele Menschen können sich diesen Überfluss aber nicht leisten. Sie leben beispielsweise von Hartz IV, haben keine oder ganz wenig Rente oder sie sind krank. Hier kommen die Tafeln ins Spiel. Tausende ehrenamtliche Helfer verteilen gespendete Lebensmittel oder kochen ein warmes Essen für die Ärmsten der Armen unter uns. Hanna Spaniel hat sich nochmals für uns auf den Weg gemacht.
Kann ich auch so einen Pudding haben? So, ja. So Quarkpudding, so Danone?
Hast du noch Eisbergsalat?
Rund 100 Kunden kommen an jedem Verkaufstag zur Tübinger Tafel. Zweimal in der Woche kann hier einkaufen, wer von der Stadt Tübingen die Erlaubnis erhält. Beispielsweise bei niedrigem Einkommen, wenn die Rente zu klein ist oder bei Arbeitslosigkeit. Um 6 Uhr morgens beginnt ein Tag bei der Tübinger Tafel für die Fahrer. Dann fahren sie los, um Lebensmittel von Supermärkten, Großhändlern und kleinen Geschäften aus der Umgebung einzusammeln. Viele Händler spenden regelmäßig an die Tafel, sagt die Mitarbeiterin Barbara Pflugfelder. Und sie sind froh, wenn die eigentlich noch guten Lebensmittel weitergegeben werden.
Da werden die Körbe schon an die Rampe gestellt und unsere Fahrer wissen, das ist für die Tafel und die holen das dann ab. Müssen es aber dann oft noch sehr umständlich sortieren, weil diese Zeit bei den Großmärkten fehlt. Und wir haben hier jeden Tag ein Vorbereitungsteam, die dann auch nochmal ganz gut beschäftigt sind, denn die Ware ist teilweise brauchbar und oft auch nicht brauchbar.
14 Mitarbeiter arbeiten jeden Tag daran, die Lebensmittel auszusortieren, genau auf Ablaufdatum und Qualität zu überprüfen. Denn verkauft werden im Tafelladen nur Lebensmittel, die auch wirklich noch gut sind. 109 Mitarbeiter sind es insgesamt und alle arbeiten ehrenamtlich, so wie Roland Albrecht. Der Rentner ist für die Neuanwerbung von Händlern zuständig, die Lebensmittel an die Tübinger Tafel weitergeben. Und er sorgt dafür, dass der Kontakt zwischen Tafelladen und Lieferanten gut bleibt.
Ich habe Zeit jetzt. Von der Zeit stelle ich ein bisschen was der Tübinger Tafel zur Verfügung. Ich habe noch genug andere Zeit. Dann haben wir andere Mitarbeiter, die sind auch in Rente. Da ist es genau die gleiche Motivation. Dann haben wir Mitarbeiter, die sind selber Hartz-IV-Empfänger, die zum Teil eine neue Arbeit suchen, zum Teil aber gar keine Arbeit mehr kriegen, weil sie angeschlagen sind, weil sie eine Krankheit haben, die ihnen einen vollen Arbeitsjob gar nicht mehr möglich macht. Und die Leute, die legen sich da ins Zeug, kommen gern, weil an dem Tag fällt ihnen die Decke nicht auf den Kopf.
Für Albrecht ist vor allem die gute Organisation der Tafel wichtig. Wenn Arbeit ohne Reibungsverluste möglich ist, dann macht sie auch Spaß und bringt etwas, sagt er. In Tübingen funktioniert das, vor allem auch, weil die Mitarbeiter so gut zusammenarbeiten.
Es ist ein Querschnitt quer durch die Gesellschaft, was die Mitarbeiter darstellen. Es sind Leute dabei, die früher akademische Berufe hatten, es sind Handwerker dabei, es sind Beamte dabei, es sind Leute aus allen Schichten. Und das ist das Interessante dabei, es ist eine unwahrscheinlich gute Atmosphäre. Denn keiner muss und jeder, der kommt, der tut es aus eigenen Stücken.
Natürlich spielt vor allem auch eines eine Rolle für das freiwillige Engagement, der Wunsch, etwas Gutes tun zu können. Auch wenn die Tatsache, dass es Tafeln gibt, nicht unbedingt gut ist, erklärt einer der Mitarbeiter aus dem Fahrdienst.
Ich bin zweigeteilt. Ich finde, das, was wir machen, ist eine gute Sache. Ich sehe uns irgendwie so als Zwischenglied zwischen dem Zeug. Wenn wir es nicht holen, wird es weggeworfen. Und hier gibt es Leute, die brauchen das Zeug. Also das sehe ich als gut, aber ich sehe die Tafel als politische Katastrophe. In unserem reichen Land dürfte es keine Tafeln geben.
I gotta keep on moving, gotta keep on moving, that hell out on my trail, that hell out on my trail.
Micro Europa.
Micro Europa.
Oh Nina, vois le soleil rayonne et le ciel est bleu comme tes yeux. Si tu veux, sans le dire à personne, dans ma barque partons tous les deux. Nous chercherons dans les rochers un petit coin pour nous cacher. Et lorsque descendra la nuit, loin des jaloux et loin du bruit, ce soir, Nina, comment s'aimera? Je pourrais te griser de folles caresses et m'enivrer du parfum de ta jeunesse. Ce soir, Nina, oui, tu verras, tous les deux nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina, enlacée devant la mer immense. Si tu le veux, nous ne dirons rien, et j'écouterai dans le silence ton corps battre tout contre le mien. Puis seul sous la voûte des cieux, dans ce décor mystérieux, sous mes longs baisers passionnés, je veux te sentir frissonner. Ce soir, Nina, comment s'aimera? Je pourrais te griser de folles caresses et m'enivrer du parfum de ta jeunesse. Ce soir, Nina, oui, tu verras, tous les deux nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Ce soir, tu verras. Tous les deux nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina.
Ihr hört Mikroeuropa, heute mit einem bunten Potpourri an verschiedenen Themen. Mikroeuropa ist Teil der Tübinger Medienwissenschaften und im Bachelor- wie im Masterstudiengang werden hier Theorie und Praxis gern miteinander verbunden. Die Studierenden müssen zum Beispiel eigene sogenannte Werkstücke produzieren, also einen Artikel für die Zeitung oder auch Beiträge, wie ihr sie hier hört, für Mikroeuropa. Mai-Christine Richter hat mit Schülerinnen des Wilhelm-Gymnasiums in Braunschweig ein Hörspiel produziert. Grundlage? Die Ballade John Maynard von Theodor Fontane aus dem Jahr 1885. Hintergrund, die reale Geschichte des amerikanischen Raddampfers Erie, der auf dem gleichnamigen See verunglückte.
John Maynard.
Wer ist John Maynard?
John Maynard war unser Steuermann. Aus hielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Krone. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard.
Die Schwalbe fliegt über den Eriesee. Gish schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen. Und plaudernd an John Maynard heran tritt alles:
Wie weit noch, Steuermann?
Der schaut nach vorn und schaut in die Rund.
Noch 30 Minuten, halbe Stund.
Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei. Da klingt's aus dem Schiffsraum her wie Schrei.
Feuer!
War es, was da klang. Ein Qualm aus Kajüt und Luke drang. Ein Qualm, dann Flammen lichterloh.
Und noch 20 Minuten bis Buffalo.
Und die Passagiere bunt gemengt, am Bugspriet stehen sie zusammengedrängt. Am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht. Am Steuer aber lagert sich's dicht. Und ein Jammern wird laut.
Wo sind wir? Wo?
Und noch 15 Minuten bis Buffalo. Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht. Der Käpt'n nach dem Steuer späht. Er sieht nicht mehr seinen Steuermann. Aber durch Sprachrohr fragt er an.
Noch da, John Maynard?
Ja, Herr, ich bin.
Auf den Strand, in die Brandung.
Ich halt drauf hin.
Und das Schiffsvolk jubelt.
Halt aus, hallo.
Und noch 10 Minuten bis Buffalo.
Noch da, John Maynard?
Und Antwort schallt's mit ersterbender Stimme.
Ja, Herr, ich halt's.
Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, jagt er die Schwalbe mitten hinein. Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so.
Rettung, der Strand von Buffalo.
Das Schiff geborsten, das Feuer verschwält. Gerettet alle, nur einer fehlt.
Alle Glocken gehen, ihre Töne schwellen. Himmel an, aus Kirchen und Kapellen. Eng klingen und läuten, sonst schweigt die Stadt. Ein Dienst nur, den sie heute hat. 10.000 Folgen oder mehr und kein Aug im Zuge, das Tränen leer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, mit Blumen schließen sie das Grab und mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein.
Ihr Hut John Maynard, in Qualm und Brand, hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er trägt die Krone, er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn. John Maynard.
Ein Hörspiel über die Ballade John Maynard von Theodor Fontane, produziert von Mai-Christine Richter.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. I spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, it never seemed so right before. I practice every day to find some clever
lines to say to make the meaning come true. But then I think I wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my hair, the stars get red and all the night so blue.
Das war's auch schon wieder für diesen Monat mit Mikroeuropa. An den Reglern saß Oliver Lichtwald, Redaktion hatte Ulrich Hegele. Im Anschluss um 1 Uhr folgt eine Sendung des Uniradios, also dranbleiben. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag, sage Güle Güle, Arkadaşlarım, tschüss meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich bin Leni Maschke.